Beantwortet, es geht los. Also herzlich willkommen zu dem Seminar Der große Kampf, die letzten Tage der Endzeit. Ich habe ein paar Fragen an euch. Wer von euch freut sich auf die Wiederkunft Jesu? Darf ich das mal sehen? Wer freut sich? Wer von euch freut sich auf die Endzeit? Okay, wer von euch freut sich auf die Erfahrung, die wir mit Gott in der Endzeit machen werden? Deutlich mehr. Wer würde sagen, ich kenne mich aus mit den grundlegenden Dingen der Endzeit, also mit den Endzeitereignissen. Ich weiß Bescheid, was kommen wird in den letzten Tagen. Ja, mehr oder weniger. Wer sagt, ich bin vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu? Wenn Jesus jetzt wiederkommt, ich bin vorbereitet. Okay, auch spannend, die Frage. Heute wollen wir uns Gedanken machen über die Fragen, was kommt auf uns zu? Und vor allem, wie können wir uns vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu, auf die letzten Tage der Endzeit? Das hier ist meine wunderschöne Frau, das ist unser Hochzeitstag gewesen. Und ich muss euch sagen, so sich zu verlieben, zu heiraten, ist wunderbar. Das ist ein Geschenk, ja, eine treue, gläubige Ehefrau von Gott zu erhalten. Ich weiß noch, damals habe ich Rebecca kennengelernt beim ATIS Jugendkongress in Norddeutschland, dann irgendwann beim Youth Mission Kongress. Ich wollte ihre Nummer haben, hat sie mir nicht gegeben. Und dann habe ich versucht, sie im Internet zu stalken. Habt ihr schon mal jemanden im Internet gestalkt? So, wer ist das? Ja, mal nachgeschaut. Facebook, Instagram, damals noch war das Schüler-VZ, Studie-VZ, ja, gibt es, glaube ich, heute gefühlt gar nicht mehr. Und dann habe ich sie dann gefunden, gleich ihr eine tolle Nachricht geschrieben und dann haben wir dort erstmal miteinander gechattet, E-Mails geschrieben, irgendwann haben wir uns dann per Skype getroffen. Und ich dachte mir, ich muss diese Frau unbedingt sehen. Ich habe damals in Bielefeld gewohnt, NRW, 300 Kilometer haben wir uns getrennt und dann habe ich gesagt, ich fahre hoch, ich möchte sie einmal gerne live erleben, diese Rebecca. Und ich weiß noch, jede Stadt war wie so ein Markstein. Da kam irgendwann dann Minden, Hannover, Soltau und dann schließlich Hamburg. Und ich war da. Naja, ich war noch nicht ganz da. Ich bin erstmal mit dem Auto noch angehalten und habe noch gedacht, ich muss hier gut aussehen. Ich habe mich nochmal neu gestylt, nochmal neu parfümiert, nochmal das Deo gecheckt, ja. Und dann endlich war es soweit und ich habe sie umarmen können. Was für ein Tag, das erste Sehen. Aber viel größer war dann die Freude, die Hochzeit an sich selber. Wir sind auch getrennt, wir sind auch auf einer großen, langen Reise, wir sind Richtung Himmel unterwegs. Und auch da haben wir so gewisse Marksteine, die uns trennen und über diese Marksteine wollen wir heute ins Gespräch kommen. Ich habe mal eine Frage, hier habe ich so ein Suchspiel, was stimmt hier nicht auf dem Foto? Hier ist ein Fehler. Wer von euch findet den Fehler? Ah, okay, da ist ein Falschfahrer. Habt ihr schon mal einen Falschfahrer gesehen? Schon mal einem begegnet? Wer waren von euch schon mal selber Falschfahrer? Ja, ist nicht so cool, ja, Falschfahrer zu sein. Eugen Hartwig, ein Freund von mir, der war auf der B27, glaube ich, war das unterwegs, im Raum Tübingen, hat dann gesehen, dass ein Falschfahrer von vorne ihm entgegenkommt und er hat sich dann konzentriert auf, nicht auf den Falschfahrer, sondern auf die freie Lücke neben den Falschfahrer und ist darauf zugesteuert. Und da ist nichts passiert, aber dann hat der Eugen in den Rückspiegel geschaut und dann gesehen, hinter ihm knallt es dann, da gab es dann ja, ein schlimmes Unglück. Aber was können wir daraus lernen? Wir schauen heute nicht die Krise an, nicht den Falschfahrer, sondern Jesus Christus, die wunderbaren Erfahrungen. Deswegen möchten wir heute gemeinsam auch bewusst Verheißungen aus dem Wort Gottes entdecken, auch aus dem Schrifttum von Ellen White und gemeinsam uns daran erfreuen. Vielleicht kurz zum Kontext, vielleicht sagst du heute, ui, das ist viel auf einmal und wer ist denn überhaupt Ellen White und du redest heute über Tiere in der Offenbarung, ich habe da keine Ahnung, das ist vollkommen in Ordnung. Wir gehen in den nächsten Tagen nochmal mehr in die Tiefe und wenn du Fragen hast, kannst du gerne dich auch mal an mich wenden und da können wir auch noch mehr in die Tiefe gehen und die Sachen dann entdecken in der biblischen Prophetie. Gibt es einen Endzeitereignisplan oder gibt es einen Endzeitfahrplan? Was ist der Unterschied? Das eine sind die Ereignisse und das andere, sind die Zeitpunkte der Ereignisse, oder? Und wir wissen nicht die Zeitpunkte. Es gibt keinen Endzeit-Fahrplan, aber es gibt einen Endzeit-Ereignisplan. Und diesen wollen wir uns heute genauer mal anschauen. Hier sehen wir so eine Übersicht. Und ihr seht, das sind so drei markante Punkte. Das erste ist das Thema Sonntagsgesetz. Das zweite ist das Ende der Gnadenzeit. Und drittens die Wiederkunft Jesu. Ich glaube persönlich, dass es von dem Sonntagsgesetz bis zur Wiederkunft Jesu ziemlich schnell gehen wird. Das sind so drei große Marksteine Und wir fangen heute an, indem wir uns einige dieser Marksteine anschauen. Und das erste ist die dreifache Vereinigung. Einige reden hier von einer Weltregierung. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, da ist es aber, dass es eher ein religiös-politisches Bündnis ist. Durchaus könnte es auch eine Weltregierung sein. Und die ist aktuell in den Startlöchern. Das ist so das erste Ereignis, das wir uns heute mal näher anschauen werden. Und die Bibel sagt dazu, und ihr könnt das hier mitlesen oder auch aufschlagen, Offenbarung 13, da gibt es hier zwei Tiere. Und die machen gemeinsame Sache. Und die erlassen am Ende auch Gesetze, verfolgen Menschen. Es geht hier um ein religiös-politisches Bündnis. Und ich lese vor: Ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt aus Vollmacht des ersten Tieres vor dessen Augen und bringt die Erde, die darauf auf ihr wohnen, dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor dem Menschen. Also hier haben wir zwei Tiere. In der Bibel stehen Tiere für Weltreiche oder für Mächte, für Systeme. Und dieses erste Tier, ich mache jetzt hier einen Crashkurs. Also wenn ich jemanden erschlage, dann, wie gesagt, wir gehen mehr in die Tiefe in den nächsten Abenden. Sprecht mich an, ja, es gibt da viel Material dazu. Wir haben das erste Tier aus Offenbarung 13, das hat folgende sechs Kennzeichen. Es hat den Thron vom heidnischen Rom. Es ist eine weltweite religiöse Macht. Es lästert Gott. Was bedeutet Gott zu lästern? Zu sagen, ich bin Gott, laut der Bibel. Oder zu sagen, ich kann wie Gott Sünden vergeben. Und dann verfolgt diese religiöse Macht die gläubigen Menschen. Es tut dies für 1260 Jahre laut Offenbarung 13. Und die Zahl seines Namens ist 666. Schon mal gehört von der Zahl? 666. Wofür steht die? Was ist denn eigentlich mit der Zahl 7 gemeint? Die Zahl 7 ist genau Perfektion, Heiligkeit, Vollkommenheit. Und die Zahl 6 ist genau das Gegenstück, das ist Rebellion. Das ist ganz spannend, wenn wir das in der Bibel mal betrachten. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Das erste Tier hier, glauben wir, ist die römisch-katholische Kirche oder das Papsttum. Und jetzt ganz wichtig, wenn die Bibel hier über ein System redet, dann redet sie nicht über die Menschen im System, sondern über das System an sich selber. Gott hat in jedem religiösen System Menschen, die ihn über alles lieben, die erlöst sind und die in den Himmel kommen werden. Gott richtet jeden Menschen nach seiner Erkenntnis, die er empfangen hat. Das ist ganz entscheidend. Aber hier gibt es ein religiöses, abgefallenes System, und das ist das Papsttum, sagt die Bibel. Das macht gemeinsame Sache mit diesem System hier. Es hat folgende Kennzeichen. Es kommt aus der Erde, das ist ein menschenleeres Gebiet. Es kommt nach dem ersten Tier um 1798. Es hat zwei Hörner wie ein Lamm, gefühlt, unschuldig, harmlos. Es hat weltweite Macht. Es redet wie ein Drache. Es bedroht also andere Völker wegen seiner Interessen. Und es verführt die Menschen durch Zeichen und Wunder. Und was wir hier gesehen haben im Jahr, wann war das nochmal? 2015, ist einmalig historisch. Da ist dann das erste Tier zum zweiten Tier, US-Kongress, und der Papst hat hier eine Rede, zum allerersten Mal hat es ein Papst machen dürfen, vor dem US-Kongress gehalten. Also hier wird gemeinsame Sache gemacht. Und da müssen wir hinschauen. Ich glaube, das ist primär auch etwas, was wir betrachten sollen, nicht das ganze Thema Klaus Schwab, Weltethos und so weiter, sondern darum geht es. Papsttum und Amerika, laut der Bibel und der Prophetie. Wir haben so ein dreifaches System. Und ihr seht das hier, die Texte, da gehen wir mehr in die Tiefe rein. Wann am Sonntagabend? Und da haben wir den Spiritismus auch. All das wird gepusht durch die charismatische Bewegung. Hier haben wir also falsche Zungenrede, das ist so ein Bindeglied. Ne? Dann haben wir falsche Geistestaufe, wir haben falsche Zeichen und Wunder, wir haben Irrlehren. Und das haben wir, da haben wir eine weltweite Verknüpfung. Und dieses System wird am Ende den Menschen einen Glauben aufdrängen. Ellen White sagt dazu, und wir glauben, dass Ellen White eine Botschafterin Gottes ist, dass Gott durch sie zu uns geredet hat und immer noch redet. Und sie sagt, durch die zwei großen Irrtümer, welche sind das? Die Unsterblichkeit der Seele und die, was? Heiligkeit des Sonntags wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. Während jener, Unsterblichkeit der Seele, der Grund für den Spiritismus, Okkultismus legt, schafft dieser, Heiligkeit des Sonntags, eine Verknüpfung mit Rom. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Luft hinübergreifen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird dieses Land, Amerika, den Fußstapfen Roms folgen und was? Mit Füßen treten? Die Gewissensfreiheit. Also die Gewissensfreiheit wird in Amerika wieder eingeschränkt werden und dann später auch weltweit, aber dazu später mehr. Brauchen wir Angst zu haben vor dieser Zeit, vor Verfolgung, vielleicht vor Gefängnisstrafen, vor Tod? Nein. Warum? Wer ist auf unserer Seite? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Und hier lesen wir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch das Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Das Zweite, was wir jetzt hier uns einmal, was wir genauer betrachten, ist das Sonntagsgesetz. Und das wird noch kommen. Es ist noch Zukunftsmusik. Das ist ganz entscheidend. Also manchmal sagen Leute zu mir, Daniel, es gibt irgendwie Sonntagsgesetz in Brasilien, hast du davon schon gehört, ja, und bald werden die ganzen Sabbathalter dort verfolgt. Da sage ich immer vorsichtig, wir müssen immer zur Schrift gehen und schauen, was sagt die Bibel und Ellen White, was sagt die Prophetie, wie genau wird das passieren? Und das ist ein großer Markstein und hier haben wir in Offenbarung 13 die Prophetie, die uns sagt, es bewirkt alle, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, dass ihnen ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat. Jetzt müssen wir kurz verstehen, in der Bibel gibt es Zeichen. Ich habe ja auch so ein Zeichen an meinem Finger, ja, das ist mein Ring, ich bin verheiratet, mit wem, muss ich kurz mal nachschauen, weiß ich natürlich. Hochzeitstag, nochmal, weiß ich auch natürlich, oder? Oder müsste ich wissen, richtig? Also als lieber Mann, Ehemann, falls du jemals einen Hochzeitstag vergessen solltest, keine gute Idee, ja? Also das ist ein wichtiges Datum, ja? Aufschreiben, merken und gebührend feiern. Also ich habe hier so einen Ring, ja, ein Siegel, das der Welt zeigt, ich bin verheiratet mit einer Frau. Es gibt auch ein Siegel, ein Zeichen, das der Welt zeigt, dass wir zu Gott gehören. Und das ist laut 2. Mose 31, Vers 13, der Sabbattag, Gottes Ruhe, Tag, Gottes heiliger Tag. Und so hat auch das erste Tier, das Papsttum, ein Zeichen, das ist das Mahlzeichen des Tieres. Es ist der Sonntag. Das Papsttum hat selber gesagt, wir ändern die 10 Gebote, wir stehen über der Bibel, wir sind wie Gott und wir dürfen den Ruhetag verändern. Und so gibt es eben den Sonntag anstelle vom Samstag, vom Sabbat. Spannend ist jetzt hier, das Mahlzeichen des Tieres kann ich wie empfangen? An der Hand, oder? Ich mache einfach mit, oder? An der Stirn, das ist meine Überzeugung, mein Frontallappen. Genauso war es auch in der Corona-Krise, oder? Mit der Maske, richtig? Also nochmal, das Mahlzeichen des Tieres ist nicht die Maske, es ist nicht die Impfung. Aber damals haben doch einige mitgemacht mit der Maske, weil sie es tun mussten, ohne Überzeugung. Und andere haben es aus voller Überzeugung getan, die Maske getragen, richtig? So war es auch mit der Impfung. So wird es am Ende auch sein mit dem Sonntagsgesetz. Einige werden einfach mitmachen, weil es der Staat verlangt, und andere werden aus Überzeugung mitspielen im System. Diese dreifache Vereinigung, Katholizismus, Protestantismus und der Spiritismus, werden das pushen und da haben wir gerade Verbindungen, die stattfinden und Achtung, wir wissen nicht, wann, wie genau etwas passieren wird. Es liegt alles in der Hand Gottes und wir brauchen da keine Angst zu haben, denn wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wie geht das los? Irgendwann haben wir viele Krisen. Haben wir heute Krisen weltweit? Welche Krisen haben wir? Klimakrise. Finanzkrise. Welche haben wir noch? Flüchtlingskrise. Wirtschaftskrise. Wir haben heute viele Krisen. Wird es noch mehr Krisen geben? Absolut. Ja, natürlich, Krisen kommen und Krisen gehen, aber die Bibel sagt, es werden noch mehr Krisen kommen. Und dann irgendwann sagt man, warum gibt es so viele Krisen? Wir müssen einen Sündenbock finden. Als damals 9/11 die beiden Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind, muss man auch ziemlich schnell einen Sündenbock finden. Und wer war das? Osama Bin Laden und seine Freunde. George W. Bush wusste extrem schnell Bescheid, ja, wer dort ja, das Attentat verübt hat. Und so wird es dann auch bei den ganzen Krisen, muss man irgendwie einen Sündenbock finden, wenn die Welt kaputt ist. Die religiösen Leiter werden dann sagen, naja, wir sollten wieder zurück zum Wort Gottes, zu den 10 Geboten, zum Ruhetag, zum Sonntag. Aber es gibt einige, die machen nicht mit. Wer ist das? Das sind die treuen Sabbathalter. Irgendwann dann wird das Volk danach verlangen und jetzt gibt der Gesetzesgeber nach. Die Regierung ist es eigentlich egal, glaube ich im Endeffekt. Also mehr oder weniger, ja, vielleicht welcher Tag geheiligt wird. Es sind die Leute, die sind mit voll damit dabei, integriert im System. Aber vielleicht der Masse ist, wird es egal sein, die wollen einfach nur wieder gewählt werden. Die wollen gerne weiter regieren, die möchten gerne die Gunst der Wähler haben. Und dann sagen sie, naja, damit wir wieder gewählt werden, machen wir mit, das, was das Volk verlangt, wir geben dem nach und werden irgendwann ein Sondergesetz einführen. Und wird es nicht so sein, dass alle ihren Glauben aufgeben müssen, die Moslems können weiterhin Moslems sein, die Juden weiterhin Juden, die Hinduisten und Buddhisten können ihren Glauben auch weiter ausleben, aber man gibt ihnen einen Tag vor, der global geheiligt werden soll, und das ist der Sonntag. Das war übrigens genauso auch bei Jesus Christus, dieser Ablauf hier. Wie war das nochmal? Er war doch der Sündenbock, oder? Wer hat dann verlangt, dass Jesus Christus gekreuzigt wird am Anfang? Wer waren seine größten Feinde? Die religiösen Führer. Und wer hat danach verlangt und laut geschrien, kreuzige ihn? Das Volk. Und wer hat danach gegeben? Aha, der Gesetzgeber, oder? So wird es am Ende auch sein. Das ist so der Ablauf, noch Zukunftsmusik. Und es entsteht wo? In Brasilien? Nein, wo? In Amerika. Und dann weltweit geht es weiter. Und wir haben hier einige weiteren Schritte, aber dazu gehen wir mehr in die Tiefe am Mittwochabend. Ich gehe jetzt mal schnell durch. Eine öffentliche Anprangerung. Man muss nur oft genug die Lüge wiederholen. Irgendwann ist es dann Wahrheit. So war es auch in den Medien, wenn es um das Thema Impfung geht. Und jeder kann darüber denken, wie er möchte. Aber die Menschen, die sie nicht haben impfen lassen, wurden mit Hate Speech wirklich fertig gemacht. Ja? Die Impfgegner. Dann gab es damals auch, Achtung, wir reden über Mechanismen, nicht über die Corona-Krise an sich selber. Es gab damals auch bei der Corona-Krise gewisse Dinge, wenn du mitmachst, hast du Vorteile. Also wenn du dich impfen lässt, kriegst du eine Bockwurst, wenn du in den Impfbus hineingehst. So, und dann gab es auch eine Strafandrohung damals. Wirtschaftlicher Boykott, Menschen haben ihre Arbeit verloren und mussten Geldstrafen zahlen. Wird es später auch beim Sondergesetz sein, schließlich dann Gefängnis, Sklaverei, Verfolgung. Und Nummer 5 ist das Schönste, das Grandioseste, das Beste, was uns passieren kann. Warum? Der Todeserlass? Dazu später mehr. Das wird der Höhepunkt der Weltgeschichte sein. Das Sonntagsgesetz ist ein Zeichen dafür, dass Babylon, die abgefallenen Kirchen, gefallen sind, dass die übrigen Babylon verlassen sollen und dass die Gnadenzeit für die Gläubigen beginnt, zu Ende zu gehen. Warum? Die Gläubigen haben die Erkenntnis, ja, sie kennen die Botschaft und irgendwann wird ihr Fall entschieden werden. Und das Sonntagsgesetz ist auch ein Zeichen dafür, schreibt Ellen White, dass wir die großen Städte verlassen müssen. Wohnt niemand von euch auf dem Land? Ja? Mehr oder weniger? Also auf dem Land zu wohnen ist genial. Das ist das Beste, was dir eigentlich passieren kann. Gerade während der Corona-Krise. Ich meine, Ausgehsperre, du kannst einfach rausgehen, wenn du im Wald wohnst. Der Wald ist dein Garten. Und du kannst dort dein eigenes Gemüse anbauen und du bist einfach frei, du bist unabhängig. Und Gott möchte uns einfach bewahren vor dem Unheil, was in den Städten passiert, vor den Katastrophen. Deswegen ist das Landleben etwas Geniales. Den anvertraute Aufgabe getreu, schreibt Ellen White, wachen die himmlischen Wächter auch in Zukunft. Obwohl ein allgemeines Gebot die Zeit bestimmt hat, da diejenigen, die die Gebote Gottes halten, umgebracht werden sollen, das ist der Todeserlass, so werden doch ihre Feinde in manchen Fällen dem Erlass zuvorkommen und versuchen, sie zu töten. Aber niemand kann an den mächtigen Wächtern vorbeikommen, die jede Seele bewahren. Einige werden auf ihrer Flucht aus den Städten und Dörfern angegriffen, doch die gegen sie erhobenen Schwerter zerbrechen und fallen machtlos zu Boden. Andere werden von Engeln in der Gestalt von Kriegern verteidigt. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott wird auf unserer Seite sein, er wird uns beschützen und bewahren. Wir werden nur das erleiden müssen, was wir ertragen können und was zur Ehre Gottes dient, damit wieder andere Menschen zu ihm finden. Im Mittelalter wurden diejenigen, die nicht der römisch-katholischen Kirche treu waren, verfolgt. Gehängt, getötet. Einer davon war George Wishart. Schon mal was von ihm gehört? George Wishart, ein schottischer Reformator aus dem 16. Jahrhundert. Und auch er hat dort die Verfolgung erlebt. Und wie war das in seinem Leben? Er hat seinen Schülern beigebracht, die griechische Sprache zu lernen, also im Original die Bibel zu lesen. Und hat ihnen gesagt, Jesus Christus ist der Erlöser, der Retter. Wir kommen durch Glauben zu ihm. Wir müssen nicht durch Werke uns die Erlösung verdienen. Und er vergibt uns alle unsere Sünden. Das hat er damals gepredigt. Das hat der katholischen Kirche nicht gefallen. Und er wurde dann irgendwann zum Tode verurteilt. Interessant ist dann seine letzten Minuten, die uns berichtet werden. Als er dort an der Säule ankam, fiel er auf die Knie und hat dreimal gebetet. O Retter der Welt, sei mir gnädig, himmlischer Vater. Ich gebe meinen Geist, mein Leben in deine heiligen Hände. Und danach hat er gebetet für seine Ankläger. Er hat gesagt, Jesus Christus, ich bitte dich, vergib ihnen hier all ihre Lügen gegen mich. Ich vergibe ihnen von Herzen. Und ich bitte dich, Jesus, ihnen zu vergeben, weil sie mich aus Unwissenheit verurteilt haben. Josh Wishart hat dann noch eine kurze Predigt gehalten, in der er dann sagte, ich bin heute hier nicht in Trauer, sondern in der Freude meines Herzens. Ich wurde gesandt hier, um in diesen Flammen für Jesus Christus zu leiden. Und dann hat er gesagt, schaut mein Gesicht an. Habe ich Angst? Nein. Ich habe Freude. Ich bin hier, um für Jesus zu leiden. Und kurz bevor er dann gehängt werden sollte, kam sein Henker zu ihm, hat sich vor ihm niedergekniet und gesagt, vergib mir. Ich will das nicht tun, aber ich muss es tun. Ich möchte dich nicht töten, aber kannst du mir vergeben? Und da hat George Wishart seinen Henker emporgehoben und hat gesagt, komm zu mir, mein Geliebter, ich vergebe dir, mach jetzt deine Arbeit. Und dann wurde George Wishart gehängt und verbrannte. Wie kann ich Freude haben, wenn ich als Märtyrer sterbe? Wie ist es möglich, dass ich meinem Henker vergeben kann im Angesicht des Todes? Es geht nur durch die Kraft Gottes. Und meine Lieben, diesen Frieden, den werden wir auch erleben, heute, hier und jetzt und später. Warum? Das Wort Gottes verheißt uns und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das wird eine schöne Zeit sein. Warum? Umso mehr Satan am Wirken ist, desto größer werden die Erfahrungen sein, die wir mit Gott machen werden. Wir gehen weiter zur Sichtung. Die Sichtung haben wir zeitlich ab dem Sonntagsgesetz, teilweise läuft es auch parallel, da haben wir das Bild mit der Spreu und dem Weizen. Wie war das nochmal? Ich werfe beides hoch und was geht weg? Die Spreu, oder? Und was bleibt? Der Weizen fällt auf die Erde. So wird es auch sein innerhalb der Eventgemeinde. Der Geist aber sagt ausdrücklich, 1. Timotheus 4, Vers 1, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Leider, und das ist Fakt, gibt es innerhalb der Eventgemeinde viele, die nur Namenschristen sind. Und die werden dann am Ende, beginnen mit dem Sonntagsgesetz, die Gemeinde verlassen. Was sind dafür Gründe? Das ist das Thema, was wir schon ein bisschen vorgreifen vom Montagabend. Wir haben Irrlehren, die eindringen. Also zum Beispiel Heiligtum 1844 ist nicht mehr wichtig. Oder Jesus Christus kommt nicht so bald wieder. Entspann dich, ja? Vielleicht dauert es noch einige tausende Jahre. Oder die 10 Gebote sind nicht mehr gültig plötzlich. Andere sagen, naja, Ellen White ist inspirierend zu lesen, aber sie ist keine Prophetin mehr. Wieder andere sagen, die Bibel ist nicht das Wort Gottes, sondern sie enthält nur das Wort Gottes. Was ist der Unterschied? Wenn die Bibel das Wort Gottes enthält, muss ich mich entscheiden, was das Wort Gottes ist, oder? Und dann kann ich im Endeffekt alles aus der Bibel streichen. Es bleibt am Ende gar nichts mehr übrig. Deswegen ist es entscheidend, dass wir sagen, die Bibel ist das Wort Gottes. Das ist eine Irrlehre. Und die wird teilweise auch gelehrt an den adventistischen Schulen. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns immer verlassen. Nicht auf das, was der Lehrer sagt, auf das, was der Prediger sagt, sondern immer auf das Wort Gottes. Das ist ganz entscheidend. So steht es geschrieben. Dann haben wir andere Menschen, die sind offen innerhalb der Eventgemeinde für falsche Wunder, für die Schwärmerei, für die charismatische Szene. Wir haben einen weltlichen Lebensstil. Ich will jetzt keinen zu nahe treten und verurteilen, aber das Thema Konsumhaltung, Vergnügen ist mir wichtiger als Gott, sagen einige. Andere sagen, mein Gott ist das Fernsehen, Netflix und das Internet. Andere sagen, die Musik, die Rockmusik ist mein Gott. Oder auch das Thema falsche Ernährung, Lieblosigkeit und Kritiksucht. Immer wieder, ich muss, boom, den anderen kritisieren, ihn verurteilen. Das führt auch zu einer Sichtung. Und schließlich generell der weltliche Lebensstil. Und dann, ganz wichtig, Formalismus. Dass mir die Form wichtiger ist als der Inhalt. Und Fanatismus. Schon mal was davon gehört? Was ist Fanatismus? Wenn ich meine Erkenntnis so weit hochsetze, dass ich sage, okay, alle müssen das auch erkannt haben, wenn nicht, sind sie verloren. Und ich bin dann weiter in meiner Erkenntnis als alle anderen. Ich bin heiliger. Thema zum Beispiel vegane Ernährung. Ist vegane Ernährung gut und richtig? Absolut. Sagt Ellen White, dass wir es anstreben sollen? Ja. Aber ist es am Ende eine Seligkeitsfrage? Und darf ich andere richten, die nicht vegan leben, wie ich es vielleicht tue? Nein. Und das ist ganz entscheidend. Fanatismus, auch da, das führt zu einer Sichtung. Und dann haben wir im Endeffekt, es ist immer eine fehlende Beziehung zu Jesus Christus. Ob es der rechte oder der linke Graben ist. Ellen White sagt hier, es mag so aussehen, als viele die Gemeinde, aber sie, was steht hier? Sie fällt nicht. Sie bleibt, während die Sünde aus Zion ausgesichtet werden. Die Spreu wird vom kostbaren Weizen getrennt. Das ist eine furchtbare Prüfung, aber sie muss stattfinden. Ist es manchmal laut in der Gemeinde? Ist es manchmal dunkel? Stinkt es manchmal in der Gemeinde? Schreien die Gemeindeglieder manchmal ziemlich laut? Was sind das für Fragen? War es nicht genauso auch in der Arche Noah? Dunkel, oder? Es war sehr oft laut, die Tiere haben geschrien und da war gefühlt Chaos. Man hat sich gefragt, hat Gott die Arche Noah verlassen? Aber war es Gottes Gemeinde? Natürlich. Und so ist auch die Eventgemeinde Gottes Gemeinde, egal was passiert. Menschen können enttäuschen, aber Jesus nie. Und deswegen wollen wir gerne in der Gemeinde bleiben und wollen uns verlassen. Auf wen? Auf den Prediger? Nein. Auf die Gemeinde? Nein. Auf die Glaubenspunkte? Auch nicht. Auf unsere Familie? Auch nicht. Auf wen können wir uns alleine verlassen? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wir kommen zum nächsten Punkt, der Spätregen. Das wird eine gewaltige, eine schöne Zeit sein, wenn Gott seinen Heiligen Geist immer bewusst ausgießt. Das wird er dann tun mit den Menschen, die innerhalb der Gemeinde Gottes bleiben, innerhalb der Eventgemeinde. Und da lesen wir in Joel Kapitel 3, Vers 1 folgendes. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure Jünger, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Warum der Spätregen? Warum die Ausgießung des Heiligen Geistes? Nachdem die Gemeinde rein ist, wird es stattfinden, damit das Werk Gottes in dieser Generation beendet wird. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, gerade im 1040-Fenster, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und ich frage mich manchmal, wie können wir diese Menschen erreichen? Das sind nicht ein paar Tausend, das sind Hunderttausend, das sind Millionen, das sind Milliarden Menschen. Wie können wir diese Menschen erreichen? Das kann nur Gott tun, durch seinen Heiligen Geist. Und das wird er tun innerhalb kürzester Zeit, wenn der Spätregen fällt. Das wird die schönste Zeit werden, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Und dort lesen wir, ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, schreibt der Geist der Weissagung, wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden über die Kinder Gottes ausgegossen werden. Vor einigen Jahren, da war ein tschechischer Missionar unterwegs im Ausland in Bangladesch und der hat dort als Zahnarzt gewirkt, hat Schulen gegründet, er hat gepredigt, hat den Menschen von Jesus erzählt. Eines Tages wurde er gerufen. Und dann haben sie gesagt, wir möchten gerne, dass du dem Dorf dort von Jesus erzählst, dass du dort eine Predigt hältst. Und so ist der tschechische Missionar hingegangen, hat dann überlegt, jetzt habe ich eine Einladung zur Predigt, ich bin nicht vorbereitet, kommt ja schon mal vor, oder? Und dann hat er gesagt zu Gott, was soll ich jetzt predigen? Und dann hat Gott ihm gesagt, über die Krankenheilung am Teich Bethesda. Er hat es gemacht und dann am Ende hat er einen Aufruf gemacht, wer möchte sich gerne von Jesus heilen lassen? Und einige Menschen haben sich entschieden, haben sich gemeldet. Und plötzlich brachten sie zu unserem tschechischen Missionar einen verkrüppelten Mann und sagten ihm, du hast doch gerade hier erzählt, dass Jesus Menschen heilt. Hier vorne liegt jemand, der auch eine Heilung braucht. Wie wäre es, wenn du jetzt diesen Mann heilst? Und der Missionar dachte sich, ich kann das so gar nicht tun, also ist unmöglich. Und er wollte eigentlich jetzt schon weggehen und da hat der Geist Gottes ihn geführt, er hat gesagt, bete für diesen Mann. Und da hat er gesagt, ich weiß nicht, lieber Gott, ob es dein Wille ist und ich kann diese Menschen nicht heilen, aber ich bitte dich im Namen Jesu, dass dieser Mann hier geheilt wird. Und da lag dieser Verkrüppelte vor ihm, der Beine und Hände nicht bewegen konnte. Und plötzlich geht eine Kraft durch diesen Körper von diesem Mann und er hebt seine Hände empor, seine Füße, kann sie bewegen, springt hoch, hüpft herum und sagt, gepriesen sei Gott, ich bin geheilt. Amen, Halleluja. Und die Menschen können ihren Augen nicht glauben und sagen, unglaublich, hier ist eine Heilung stattgefunden. Und dieser Mann sagt sofort Ja zu Jesus und möchte sich sofort taufen lassen. Meine Lieben, glaubt ihr, werden sowas auch noch in der Zukunft erleben? Noch viel mehr? Gibt es sowas heute auch? Absolut. Überall. Auch in Deutschland erleben wir solche Heilungen. Aber es wird noch vermehrt in der Zukunft auftreten. Warum? Jede Heilung soll immer geschehen zur Ehre Gottes. Und jede Heilung soll dazu führen, dass wieder andere Menschen Ja zu Jesus sagen. Was wird das für eine wunderbare Zeit sein? Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Der laute Ruf. Wir haben einen Spätregen und jetzt geht die Botschaft raus in die ganze Welt. Alle Menschen werden erreicht innerhalb kürzester Zeit. Der laute Ruf, das ist der Aufruf an die unsichtbaren Übrigen, an die gläubigen Menschen in Babylon, in den abgefallenen Kirchen, ihre Gemeinden zu verlassen und Teil der Gemeinde Gottes zu sein. In Offenbarung 18 lesen wir, und nach diesem sah ich einen Engel, einen Botschafter, aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr von ihren Plagen nicht empfangt. Gibt es heute Menschen, die Gott über alles lieben, innerhalb Babylon, ja oder nein? Natürlich, liebt Gott diese Menschen über alles. Und da werden viele Menschen kommen in die Eventgemeinde und aufgrund der Botschaft sich für Jesus entscheiden. Wird es im Himmel mehr Adventisten oder Katholiken geben? Schwierige Frage, oder? Vielleicht mehr Katholiken. Ich glaube, es gibt überaus viele bekehrte, wahrhaftige Menschen in allen Glaubensgemeinschaften weltweit. Eine wunderbare Zeit, dieser große Ruf, diese Verkündigung, die größte, die jemals stattgefunden hat. Wir haben hier heute die unsichtbare Gemeinde und wir haben die sichtbare Gemeinde. Wir haben das, die Erweckung und die Menschen, die Gott über alles lieben, bleiben in seiner Gemeinde. Dann haben wir die Sichtung durch das Sonntagsgesetz. Da werden viele Adventisten sagen, Ellen White sagt sogar die Mehrheit der Adventisten, warum soll ich mich jetzt, warum soll ich jetzt meinen Job verlieren? Geldstrafen zahlen wegen dem Sonntagsgesetz oder später wegen dem Anti-Sabbat-Gesetz, was auch noch kommen wird dann. Warum soll ich ins Gefängnis geworfen werden? Ich bleibe doch dann lieber meinem Arbeitgeber treu, habe lieber hier weltliche Vorteile und verlasse dann die Adventgemeinde. Das wird dann zu einer Sichtung führen. Und schließlich haben wir dann den Ruf an die unsichtbare Gemeinde, Teil der sichtbaren Gemeinde zu sein. Wir haben ja auch die Worte, oder? Meine Schafe hören meine Stimme. Am Ende wird es ein Volk geben, eine Herde, ein Hirte. Diener Gottes mit leuchtenden, vor heiligem Eifer, strahlenden Angesicht werden von Ort zu Ort eilen, um die Botschaft vom Himmel zu verkündigen. Tausende werden die Warnung über die ganze Erde verbreiten. Erstaunliche Taten werden gewirkt, Kranke werden geheilt werden und Zeichen und Wunder werden den Gläubigen folgen. Vielleicht wird das sein, so wie zur Zeit von Diran Schrakjan. Schon mal was von ihm gehört? Diran Schrakjan? Diesen Mann finden wir hier in der Bildmitte. Er war adventistischer Pionier, ein Missionar, 1870 in Armenien geboren, 1914 zum ersten Mal in der Eventgemeinde und er fragt sich, irgendwas ist hier anders. Die Menschen sind so friedlich, so liebevoll miteinander. Ich möchte gerne weiterhin dabei sein. Und dann war so ein kleines Mädchen da, das ihm übersetzt hat, ja, in seine Sprache, die Diamondela. Es wurde von nun an seine Übersetzerin. Das Wort Gottes packte ihn, ließ ihn nicht mehr los und er entschied sich der Diran für Jesus. Er wurde getauft und er hat oft ganze Nächte im Gebet verbracht. Hast du schon mal eine ganze Nacht gebetet? Ziemlich lang, oder? Manchmal ist gefühlt schon 10 Minuten lang zu beten, oder? Aber wisst ihr, wenn Jesus mich ruft und wenn er mein Freund ist und wenn er mir das Wichtigste ist und ich im Gebet ihn erlebe, dann ist der Gebet für mich ein Ort des Segens. Und so war das für Diran auch. Man sagte, die Gegenwart Gottes war um ihn herum. Es war ein Mann mit einer heiligen Atmosphäre. Er predigte mit Vollmacht der Diran und Achtung, täglich. Nochmal was? Jeden Tag wurden Menschen damals in die Eventgemeinde vor Ort getauft. Stellt euch vor, wir hätten jeden Tag eine Taufe. Ich meine, wir haben heute Morgen eine Taufe gehabt, Gott sei gelobt. Ja, der Andi ist da, wird noch bald aufgenommen, ja, nach der Predigt. Wir haben heute Nachmittag eine Taufe, Gott sei gelobt. Stellt euch vor, wir hätten jeden Sabbat eine Taufe. Wäre doch genial, oder? Wie wäre es, wenn wir jeden Tag eine Taufe hätten? So war das damals in Konstantinopel. Aufgrund des Wirkens von Diran Schrakjan. Eines Tages wurde seine Übersetzerin krank und dann wurde Diran gerufen. Sie lag im Sterben. Als Diran ankam, war Diamondala, seine Übersetzerin, tot. Nicht mehr am Leben, nicht mehr am Atmen. Und dann hat der Diran sich dort am Bett der Verstorbenen hingekniet. Er hat gebetet, er hat gesagt, Gott, ich brauche diese Frau in der Arbeit, in der Mission. Tu ihr ein Wunder. Und dann ist die Gegenwart Gottes in diesen Raum gekommen. Und Diran hat gebetet für diese Übersetzerin für Diamondela und hat gesagt, im Namen Jesu, ich befehle dir, steh auf. Und dieses Mädchen öffnet ihre Augen, fängt an zu atmen und lebt. Eine Totenauferstehung. Diran war jemand, der für Gott gekämpft hat. Viele Menschen haben sich entschieden und heute gibt es dort, wo Paulus das Evangelium verkündigt hat, in dieser Gegend, Adventgemeinden, weil Diran da war. Er ist 1921 gestorben, hat bis zum Ende gepredigt. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, wo? Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Wir kommen langsam zum Ende. Wir sind jetzt bei der Versiegelung und bald beim Höhepunkt, bei der Wiederkunft Jesu, die Versiegelung. Das sind die Menschen, die sich für Gott bewusst entscheiden, werden versiegelt werden. Und da haben wir in Offenbarung 7, Vers 3 folgende Aussage. Und er sprach, schädigt die Erde nicht. Warum noch nicht? Noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Okay, jetzt haben wir hier eine Versiegelung. Wo findet die statt? Am Frontallappen, oder? Das heißt, Jesus möchte, dass wir ihm bewusst, freiwillig gehorchen, ihm dienen. Nicht einfach, weil wir mitspielen, sondern er möchte, dass es eine Entscheidung ist aus dem tiefsten Inneren unseres Herzens. Wir werden hier vorne versiegelt. Das ist eine unsichtbare Versiegelung. Wir haben zwei Arten von Versiegelung in der Bibel. Einmal die allgemeine, jeder, der sich für Gott entscheidet. Das ist Epheser 1, Epheser 4. Das heißt, wir sind Kinder Gottes. Dann haben wir noch eine Endzeitversiegelung. Die werden wir auch noch mal tiefer studieren, Offenbarung 7. Am Ende ist das dann Schutz vor Abfall. Und wir sind die Gläubigen der letzten Generation. Hier lesen wir, sobald das Volk Gottes an der Stirn versiegelt ist, das ist kein sichtbares Zeichen oder Siegel, sondern ein was? Was steht hier? Ein eingewurzelt sein in der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus Christus. Und was ist noch Wahrheit? Sein Wort. Das heißt, in der Beziehung zu ihm werden wir versiegelt. Das ist das Entscheidende, das Wichtigste. Und da haben wir wiederum die Verheißung, Philipper 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der das gute Werk in uns angefangen hat, wird es auch was? Vollenden. Jesus wird in uns das gute Werk vollenden. Wir kommen zum Ende der Gnadenzeit, nach der Versiegelung. Und wir sehen, das Ende der Gnadenzeit fängt ja mit den Adventisten schon ungefähr mit dem Sonntagsgesetz an, weil sie die Information haben. Die anderen bekommen erst die Information, treffen dann peu à peu ihre Entscheidung für oder gegen Gott. Und dann haben wir das Ende der Gnadenzeit in Offenbarung 22, Vers 11 beschrieben. Wer Unrecht tut, der tue was? Weiterhin Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiterhin Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Am Ende können wir uns nicht mehr entscheiden, für oder gegen Gott. Wir bleiben auf der Seite, auf der wir schon stehen. Das heißt konkret, Jesus beendet seinen Dienst als himmlischer Hohepriester. Das himmlische Untersuchungsgericht ist beendet. Jeder Fall ist entschieden, Leben oder Tod. Die Gläubigen sind versiegelt, es gibt auch keinen lauten Ruf mehr. Und dann zieht sich der Heilige Geist von der Erde zurück und dann werden die vier Winde, Symbol für Zerstörung, losgelassen für Kriege und dann wird es Action geben, wie noch nie zuvor, also negativ, Chaos, Unruhe, total alles kaputt. Aber Jesus wird in dieser Zeit uns beschützen. Er wird bei uns sein. Warum? Wenn Gott für uns ist, wer wird gegen uns sein? Er wird uns begleiten in dieser Zeit der Plagen. Ellen White sagt dazu, ganz am Ende, ich lese, jeder Fall ist zum Leben oder zum Tod entschieden worden. Jesus hat sein Volk versöhnt und dessen Sünden ausgetilgt. Die Vollzahl seiner Untertanen ist erreicht. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wie kann ich mit dabei sein am Ende? Also heute, hier und jetzt auch schon, oder? Wie ist das möglich, dass ich, wenn die Sichtung kommt und dann Versiegelung, Ende der Gnadenzeit, dass ich auf der richtigen Seite mit dabei bin? Ihr kennt vielleicht schon die Illustration, aber ich liebe sie. Da sind meine Kinder und sie stehen hier auf so einem kleinen Abhang. Und dann gehe ich mit ihnen spazieren und dann stelle ich sie vielleicht auf einen Baum und dann sage ich, hüpf mal runter. Und dann guckt der kleine Levi mich an und sagt, ja Papa, aber noch ein bisschen höher gehe ich. Also der braucht ein bisschen mehr Action, ja, ein bisschen mehr Herausforderung. Und der kleine Elia guckt mich dann an und sagt, Papa, ich weiß nicht so recht. Und dann sage ich zu beiden, spring in meine Arme. So, wenn dann der Levi, ja, auf dem Abhang dort oben steht und ich unten stehe und zu ihm sage, gefühlt ein, zwei Meter Unterschied, sagen wir ein Meter, und sagt dann so, spring, was mache ich dann? Während er springt, gehe ich zur Seite, hole mein Handy, mache eine Aufnahme, oder? Natürlich nicht. Was mache ich? Ich bleibe unten stehen und ich fange ihn auf. Ich würde ihn niemals fallen lassen. Würde Jesus dich fallen lassen, wenn du in seine Arme springst? Wenn du mit allem, was du bist, was du fühlst, mit deinen Enttäuschungen, mit deinen Schmerzen, mit deinen Sünden, wenn du zu Jesus kommst, würde er zur Seite gehen? Niemals. Würde er dich auffangen? Würde ich dich lieben? Würde er dir vergeben, neues Leben geben? Absolut. Und ich glaube, das ist der Schritt des Glaubens. Sind wir bereit, zu 100% uns fallen zu lassen in die Arme Jesu? Mit all unseren Sünden, mit all unseren Fehlern, sind wir bereit, 100% ihm treu und gehorsam zu sein? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und so werden wir erlöst am Ende, weil wir uns entscheiden für Jesus und weil er für uns alles am Kreuz getan hat. Und das ist mein Lieblingstext, ihr Lieben. Was steht hier? Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Was steht hier? Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Nochmal, was so genial ist. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt. Wer kämpft für uns? Jesus. Jesus kämpft für uns. Er hat schon den Kampf gewonnen. Und wenn wir auf seiner Seite sind, dann sind wir und wir bleiben Sieger. Angst in Jakob und die sieben Plagen. Das ist dann etwas, was direkt im Anschluss passiert. Die sieben Plagen haben wir in Offenbarung 16. Wir gehen nicht so sehr ins Detail. Die Angst in Jakob ist die Frage, hat Jesus alle meine Sünden vergeben? So eine innere Seelenangst, aber dazu später auch nochmal mehr. Und hier lesen wir über die Plagen in Offenbarung 16, Vers 1. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Die sieben Plagen, totales Chaos, nur für die Ungläubigen. Die ersten vier sind nicht weltweit, sonst würde kein Mensch überleben. Die Plagen 5 bis 7 sind wahrscheinlich symbolisch zu betrachten. Sechste Plage ist dann Kampf zwischen Gut und Böse, der Höhepunkt. Und dann kommt der Höhepunkt des Kampfes, der Todeserlass, aber dazu später mehr. Warum überhaupt die Plagen? Warum schickt Gott Plagen? Es geht hier um die Gerechtigkeit Gottes. Die Menschen, die sich gegen Gott entschieden haben, ihr Herz ist verhärtet. Der Zug ist für sie abgefahren. Also hier haben wir hier die Plagen, das sind die Strafen Gottes, eine Gerechtigkeit Gottes. Wir haben eine Ablenkung in der Verfolgung und somit haben wir die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Und was wird mit den Gläubigen passieren? Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein in dieser Zeit, aber während man es verfolgt und bedrängt, während es Entbehrung und Hunger leidet, wird es doch nicht umkommen. Meine Lieben, nach Ende der Gnadenzeit wird kein gläubiger Mensch mehr umkommen. Warum? Jeder Tod macht nur dann Sinn, wenn es ein Märtyrertod ist, wenn Menschen aufgrund eines Todes von einem Menschen sich für Jesus entscheiden. Danach werden die gläubigen Menschen nicht mehr umkommen. Ende der Gnadenzeit bis zur Wiederkunft Jesu. Während die Gottlosen verhungern und an solchen zugrunde gehen, beschützen Engel die Gerechten und befriedigen deren Bedürfnisse. Für den, der in Gerechtigkeit wandelt, gilt die Verheißung, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Da gab es eine Stadt vor einigen Jahren, in der Unglaube herrschte, Aberglaube. Und immer wieder sind die Adventisten hin und haben dort versucht, eine Gemeinde zu gründen. Aber es war so schwierig und irgendwie war das fruchtlos. Kennt ihr das auch manchmal? Ja, man geht gewisse neue Orte oder man arbeitet mit Menschen, aber man hat das Gefühl, es verändert sich nichts. Und dann irgendwann haben sich junge Adventisten gesagt, Jugendliche, wir möchten gern dort Vorträge halten in dieser Stadt. Sie sind dann hin, haben einen Ort versucht anzumieten, war so ein bisschen schwierig. Und dann haben sie gesagt, wir müssen hier aufgrund des Aberglaubens, weil das ja eine Stätte ist, die erobert werden muss, geistlich gesehen, wir müssen hier beten. Und so sind die Jugendlichen zusammengekommen und haben gesagt, wir beten jetzt 2 Wochen und wir werden uns hinknien und am Strand ganz früh morgens beten, bevor die Sonne aufgeht. Und dann haben sie dann jeden Tag gebetet. Die Ältesten in der Stadt, die nicht wollten, dass die Adventgemeinde dort Fuß fasst, die gesagt haben, ja, wir haben doch unseren Glauben, unseren Aberglauben, wir brauchen nicht diesen neuen Glauben, haben gesagt, wir müssen gegen diese Adventisten vorgehen, gegen die Jugendlichen. Wir werden dort andere Jugendliche hinschicken mit dem Auftrag, die Adventisten umzubringen. Das haben sie dann auch gemacht. Dann sind die Adventisten, waren dort am Beten. Und dann kamen die Angreifer, haben sie angeschlichen und sollten dann ermordet werden, während sie dort am Beten sind. Und plötzlich konnten die Angreifer nicht mehr weitergehen und sie mussten zurückschrecken. Die Angreifer haben, während die Jugendlichen gebetet haben, eine Feuerwand erblickt um die betenden Adventisten herum. Und die Feuerwand hat sie getrennt. Also sie konnten nicht über die Feuerwand gehen. Die Feuerwand war unsichtbar. Als sie dann später zurückkamen, haben sie das den Ältesten berichtet und die haben gesagt, das kann doch nicht angehen. Also was ist denn hier los? Ja. Wir müssen die stören, wir müssen die aus der Stadt bringen, wir müssen die ermorden. Und dann haben sie eine nächste Schlägergruppe geschickt, die ein bisschen vielleicht erfahrener waren. Und dann haben sie gesagt, während den Vorträgen werden wir ihre Technik klauen, ihre Ausrüstung einfach mitnehmen. Und dann kam die nächste Schlägergruppe an und der eine Adventist vorne ist am Predigen, jemand anders bewacht dann die Ausrüstung, die Technik. Und dann rennt der Angreifer auf die Adventisten zu und merkt auf einmal, ich komme hier nicht weiter. Er muss stehen bleiben und sieht dann neben unseren Adventisten einen weißen Mann stehen, also riesengroß, hell, hat ein glänzendes Schwert, ein unsichtbarer Krieger Gottes und er bewacht unsere Adventisten. Und dann irgendwann sagen die Ältesten der Stadt, jetzt müssen wir selber hingehen, wir werden jetzt die Adventisten dort aufreiben, wir werden sie einfach auslöschen. Und dann sind sie selber hingegangen, die Ältesten der Stadt, wieder losgerannt und plötzlich schreien sie ganz laut, ich brenne, ich brenne. Keiner sieht etwas, aber die Ältesten sehen wieder ein unsichtbares Feuer direkt vor unseren Adventisten, die am Predigen sind. Und dann am Ende mussten sie einsehen, Gott, das Wort, Gottes Kraft ist stärker. Sie konnten nichts mehr tun. Am Ende gab es innerhalb dieser Evangelisationsreihe Entscheidung, Taufen. Insgesamt gibt es jetzt dort 3 Gemeinden mit 200 Gemeindegliedern. Vorher war nichts. Aufgrund dieser großen Erfahrung Gottes. Einige der jungen Angreifer haben sich sogar entschieden, zu predigen, Prediger zu werden und für Gott aktiv zu sein. Meine Lieben, das wird eine wunderbare Zeit sein, wenn Gott uns behüten wird vor den Angriffen Satans. Wie war das nochmal? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Jetzt haben wir den Text hier aus Jesaja 33, Vers 15 und 16. Wer in Gerechtigkeit wandelt, der wird auf Höhen wohnen. Felsenfesten sind seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Jetzt kommen wir zum Schönsten. Warum? Zum Todeserlass. Wusstet ihr, dass jemand ganz Besonderes kommen wird, wenn wir alle umgebracht werden sollen? Also, wenn wir bis dahin noch leben, ja. Beim Todeserlass, wo alle Sabbathalter umgebracht werden sollen, da sagt uns der Geist der Weissagung, dass genau dann Jesus Christus wiederkommen wird. Buh! Das heißt, wir wissen dann am Ende, wann Jesus wiederkommt, oder? Also kurz vorher. Unglaublich. Wir können uns auf diesen Tag freuen. Warum? Weil Jesus uns dann befreien wird. Der Todeserlass, ja, Zeit der 6. Plage, dann zeitgleich mit der Wiederkunft Jesu. Und es wurde ihm, das ist das Tier hier, Geist gegeben, dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres, die religiös-politische Regierung, die wir haben, reden und machen kann, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, religiös-politische Regierung mit dem Sonntagsgesetz, also den Sonntag nicht halten, den Sabbat halten, dass die Menschen getötet werden würden. Also es gibt dann einen Tag, an den alle Menschen umgebracht werden sollen. Und hier sagt uns der Geist der Weissagung, Gottes Kinder, deren etliche wo leben? In Gefängniszellen, in den einsamen Schlupfwinkeln der Wälder und Berge verborgen sind, erflehen immer noch den göttlichen Schutz. Während überall bewaffnete Männer, angetrieben von Scharen böser Engel, Vorkehrungen für das Werk des Todes treffen. Jetzt, in der Stunde äußersten Gefahr, wird der Gott Israels einschreiten, um seine Auserwählten zu erretten. Wann kommt Jesus wieder? Beim Todeserlass. Wie war das nochmal mit der Königin Esther und dem Volk der Juden? Da hat Gott doch auch eingegriffen, oder? Wo hat Gott eingegriffen, als Daniel in der Löwengrube war, in der äußersten Gefahr? Wo hat Gott eingegriffen, als Daniels Freunde im Feuerofen waren, wieder in der äußersten Gefahr? Gott greift immer dann ein, in der äußersten Gefahr. Und so wird es am Ende auch sein, mit Jesus Christus wiederkommen. Ach, und ich liebe diese Geschichte, eine wahre Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten. In den 70er, 80er Jahren, da war es in China unglaublich schwierig, an Jesus zu glauben. Es war eigentlich verboten. Wenn du eine Bibel besitzen würdest, würdest du ins Gefängnis kommen, geschlagen, gefoltert, vielleicht sogar auch sterben müssen für Jesus. Um eine Bibel überhaupt in Händen halten zu müssen, müsstest du 3 bis 6 Monate zu Fuß laufen, um eine zu erhalten. So wertvoll war diese Bibel damals in China, 70er, 80er Jahre. Einer der Prediger war der Pastor John. Und Pastor John hat eines Tages es organisiert, dass man Bibeln in China, nach China hineinschmuggelt. 10.000 Bibeln. Könnt ihr euch das vorstellen? 10.000 Bibeln hat er in seinem Haus gehortet. Die Behörden haben davon mitbekommen. Und Pastor John war schon oft vorher im Gefängnis. Er wurde schon oft geschlagen und gefoltert. Immer wieder kam er raus. Und er hat gesagt, ich möchte Gott treu sein und das Wort Gottes hier in China vorantreiben. Und dann haben die Behörden mitbekommen, dass er Bibeln versteckt hat. Und Pastor John hat seine Helfer noch gehabt. Und die Bibeln alle schnell woanders dann auch rausgebracht und woanders versteckt. Aber die Behörden haben dann Pastor John gefangen genommen. Und sie haben zu ihm gesagt, gib uns die Namen deiner Kontakte. Wir werden dich so lange foltern, bis du uns die Namen deiner Kontakte bekennst. Und dann haben sie Pastor John genommen in ein Gefängnis. Und dort gab es so ein Gefängnis, einen Innenhof. Und sie haben Pastor John eine Schlinge um den Hals gelegt, oben befestigt, ja. Also so ein Galgen. Und dann haben sie Pastor John auf eine Box gestellt. Die war ungefähr 1 Meter hoch und 30 Zentimeter breit. Ja? Also 1 Meter hoch, 30 Zentimeter breit. Und so hing Pastor John an dieser Schlinge. Und die Aufseher haben gesagt, du wirst jetzt so lange hier stehen, bis du die Namen deiner Kontakte uns mitteilst. Und Pastor John hat gesagt, ich werde keinen Namen bekennen. Den einzigen Namen, den ich bekennen werde, ist der Name Jesu Christi. Und hat Pastor John auf dieser Box 30 Zentimeter breit gestanden und gepredigt. Die erste Stunde verging, Pastor John steht immer noch. Die zweite Stunde, der halbe Tag, und alle wussten in der Nacht, also der muss ja irgendwann schlafen, der Mann, der wird irgendwann zusammenkippen, der ist 70 Jahre alt, ja? Der wird das nicht lange durchstehen, auf der Box zu stehen. Dann ist der erste Tag vorbei und die erste Nacht. Und Pastor John betet und sagt, Jesus, gib mir Kraft. Ich kann nicht mehr lange stehen auf dieser Box. Ich breche gleich zusammen. Und er wusste, das ist sein Todesurteil. Und dann kommt der zweite Tag, der dritte Tag. Und Pastor John steht immer noch auf dieser Box. Und er sagte, Jesus, ich verdurste. Gib mir was zu trinken. Und dann öffnet sich der Himmel und Wasser fällt herunter. Und Pastor John kann trinken. Dann kommt der vierte Tag. Hey, 4 Tage! Willst du das schaffen, 4 Tage? Ich meine, ich kann nicht mal 4 Minuten ruhig stillstehen auf so einer kleinen Box, aber 4 Tage, unglaublich, oder? Und Pastor John schläft nicht, er isst nicht, er kriegt nur ein bisschen Regen zum Trinken und er steht. Gott hält seine Knie. Dann kommt der 5. Tag, der 6. Moment mal, der 7. Tag. 7 Tage ohne Schlaf. Unglaublich. Und irgendwann kommen dann die Leute außerhalb vom Gefängnis und sagen, dieser Pastor John, das ist ein Wunder. Und das wird, die Leute reden drüber und er wird so eine Attraktion. Und was macht Pastor John? Er bekennt den Namen von Jesus Christus. Er predigt weiter. Und er macht Aufrufe. 7 Tage. Nichts zu essen. Kein Schlaf. Kaum was zu trinken. Und irgendwann merkt Pastor John am 8., am 9. Tag, ich kann nicht mehr. Jesus, du musst ein Wunder tun. Ich breche zusammen. Und dann merkt er, wie Gott seine Knie wieder festigt und er steht immer noch auf der Box. Es kommt der 10. Tag, der 11. Tag, 30 Zentimeter, 12. Tag und dann der 13. Tag. Und Pastor John steht immer noch auf der Box. Kann man nicht erklären. 13 Tage ohne Schlaf, ohne Essen, kaum was zu trinken. Und Pastor John weiß, das ist der letzte Tag. Er schafft es nicht mehr länger. Das war's. Da kommt Wind auf. Ein Gewitter zieht auf und Pastor John kommt ins Wanken. Alle beobachten ihn spannend. Blitze schlagen ein, Donner grollt über ihn. Und dann irgendwann lässt sich Pastor John fallen. Er kann einfach nicht mehr und sagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und er hängt, er baumelt am Galgen. Genau in diesem Moment schlägt ein Blitz ein. Puh, in das Gefängnis. Direkt über den Kopf von Pastor John. Der Blitz trifft nicht Pastor John, sondern was? Das Seil. Es durchtrennt das Seil. Pastor John fällt auf den Boden, liegt dort unten, benommen, steht dann auf. Und die Menschen sagen, Onkel, du lebst. Unglaublich. Du bist ja am Leben. Und sie können ihren Augen nicht glauben, nicht trauen. Und Pastor John steht auf und lächelt. Die Folge dessen? 70, 80 Menschen entscheiden sich für Jesus Christus. Auch die Gefängnisaufseher. Und sagen ja zu ihm. Meine Lieben, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Wir kommen zum Höhepunkt, zur Wiederkunft Jesu. Zu dem Besten, der schönste und größte Moment der Weltgeschichte. Matthäus 24, Vers 30. Und da wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde auf. Und sie werden sehen, wen? Den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ellen White sagt dazu ganz am Ende, wenn wir uns damit mehr beschäftigen würden, würden wir nicht im dunklen Keller bleiben, sondern hinauf in die oberen Räume steigen, wo jedes Fenster, das zum Himmel zeigt, geöffnet ist und die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit zu uns scheinen. Meine Lieben, mein lieber Freund, wenn du heute Probleme hast in deinem Leben, eine Krise, Antworten nicht findest, schau wohin. Bleib nicht hier im dunklen Keller, schau nach oben in die Räume des Himmels. Dafür lebst du, dafür schlägt dein Herz, dafür existierst du, damit du eines Tages bei Jesus Christus sein wirst. Wenn wir dann zusammen sein werden auf der neuen Erde, was wird das sein, wenn Jesus Christus zu uns predigen wird? Wie viele Menschen werden da sein? Ich weiß es nicht. Millionen? Milliarden, was kommt dann? Billionen und dann? Trillionen? Gibt es noch eine andere Zahl, oder? Schon, oder? Wie viele stehen dann vor Jesus? Und dann hören wir, wie die riesigen Engelchöre ihm zur Ehre singen werden. Und dann ist Jesus ganz vorne, irgendwo dort am Predigen. Und dann am Ende kommt er zu dir, oder du kommst zu ihm und sagst, danke für die geniale Predigt. Und Jesus lässt seine Hand nicht mal los und sagt, du, ich möchte gerne wenig Zeit mit dir verbringen. Können wir so ein bisschen fliegen durch den Himmel? Und dann fragst du Jesus, aber ich habe doch, aber hinter mir sind doch noch so viele andere Menschen. Hast du Zeit für mich? Und dann sagt Jesus, hast du schon vergessen, wir leben in der Ewigkeit. Und ihr fliegt vielleicht irgendwo durch das Universum. Ich stelle mir das so vor. Vielleicht hat Jesus für dich einen Planeten erschaffen. Extra für dich. Dort, einen Planeten. Und ihr geht dort spazieren. Und Jesus sagt, schau mal, ich habe den Engeln gesagt, da habe ich eine Wiese. Ja, mit Blumen, die du liebst, installieren lassen. Da habe ich einen Wasserfall hingestellt, da der große Wald hinpflanzen lassen. Und dort vorne sagt dann Jesus zu dir, da ist dein Haus. Du sagst, oh krass, Jesus, danke. Warum? Und daneben steht noch ein großer Mangobaum mit großen Mangofrüchten. Und Jesus sagt zu dir, probier mal. Und du beißt in diese große Mangofrucht hinein. Du sagst, Jesus, danke. Und dann fragt Jesus dich, hätte ich noch mehr für dich tun können? Irgendetwas, was dir fehlt? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was machst du dann? Ich weiß, was ich sagen würde. Ich würde sagen, Jesus, ich brauche nicht diesen Planeten. Ich brauche nicht dieses Haus, nicht diesen Wasserfall, nicht diese Mangofrucht. Jesus, ich brauche allein, sich und alleine nur dich. Nur du reichst mir. Was würdest du tun? Wahrscheinlich würde ich mich niederwerfen. Ja klar, ich würde mich auf den Boden werfen. Ich werde Jesus anbeten und ich werde sagen, heilig, heilig, heilig bist du. Und dann werde ich Jesus umarmen und am liebsten nie, nie, nie wieder loslassen wollen. Dafür lebst du. Das ist das Ziel deines Lebens. Darum geht es. Nicht um die Krise, nicht um den Falschfahrer. Es geht einzig und alleine um dich und um Jesus Christus. Bist du vorbereitet auf das Kommen Jesu? Wir wissen, dass die Krise kommt. Aber viel wichtiger ist zu wissen, wer kommt. Es geht nicht darum zu wissen, was kommt, sondern wie Jesus für dich wiederkommen wird. Bist du vorbereitet? Wenn Jesus heute, hier und jetzt kommen würde, bist du dabei? Wenn die Sichtung kommt, die Versiegelung, Ende der Gnadenzeit, bist du dabei? Bist du auf der richtigen Seite? Ich möchte enden mit einer Verheißung aus Johannes Kapitel 1. Dort steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Wie kannst du Kind Gottes sein? Jesus aufnehmen und zweitens an seinen Namen glauben, ihm treu sein, gehorsam sein, ihm alle deine Sünden und Fehler geben und zu sagen, Herr Jesus, ich stehe hier oben und du stehst da unten und du breitest jetzt deine Arme aus, Jesus, und ja, Jesus, ich lasse mich fallen. Hier und jetzt kannst du, möchtest du, wirst du dich fallen lassen in die Arme Jesu. Bist du bereit, abzuspringen und zu sagen, ja, Jesus, ich vertraue dir. Ich komme mit allem, was mich ausmacht, zu dir. Ich möchte dein Kind sein. Vielleicht gibt es irgendetwas, was dich heute trennt von Jesus. Und du sagst, Jesus, jetzt springe ich noch nicht. Es ist zu hoch, du verlangst zu viel von mir und ich brauche noch ein wenig Zeit. Oder vielleicht gibt es da eine Sünde, eine Gewohnheit, einen Schmerz. Lass das los. Spring einfach ab in die Hände Jesu. Und wenn du merkst, du fliegst und wirst aufgefangen, dann wirst du wissen, es lohnt sich, weil Jesus dort unten ist und dich auffängt und dich über alles liebt. Er hat dich erschaffen, er kennt dich am besten und er hat das Beste für dich vor. Wie wäre es, wenn wir heute hier und jetzt auch im Livestream uns Zeit nehmen für das Gebet, für uns und Jesus? Zu überlegen, Jesus, wo stehe ich überhaupt? Wo möchtest du mich haben? Was trennt mich von dir? Wie wäre es, wenn wir hier und jetzt sagen, Jesus, ich möchte gerne Ja sagen, ich möchte gerne springen, meine Sünden bei dir lassen und dir treu sein in allen Dingen, den nächsten Schritt zu gehen im Leben mit dir. Wollen wir uns jetzt Zeit nehmen für das Gebet? Ich lade euch ein, dass wir hier jetzt ein paar Minuten für uns Zeit nehmen, 1, 2, 3 Minuten auch im Livestream, und dass wir zu Gott kommen und dass wir Gott einladen, in unser Herz zu kommen, dass wir diese Entscheidung für uns persönlich treffen. Wollen wir das tun? lade euch ein, dass wir noch gemeinsam aufstehen zum Gebet. Hey, Jesus, danke, dass wir diese Worte haben. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Danke, dass wir die Verheißung haben aus 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Hey, Jesus, danke, dass wir die Verheißung haben aus Philipper Kapitel 1. Der das gute Werk in uns angefangen hat, wird es auch vollenden. Danke, Jesus, dass du alles bist, dass du alles kannst und dass du alles tun wirst in unserem Leben. Herr, hier und jetzt wollen wir springen in deine Arme, loslassen von dem, was uns trennt. Und wir möchten dir zu 100% Ja sagen, dir zu 100% treu sein und zu 100% auch unsere Sünden dir geben. Hab Dank dafür, dass du uns annimmst, wie wir sind, dass du uns veränderst und uns neues Leben schenkst und dass wir hier, heute und jetzt vorbereitet sein können und auch vorbereitet sind auf die Wiederkunft Jesu, weil du am Kreuz für all unsere Sünden gestorben bist, weil wir deine Kinder sind, weil du uns erlöst hast. Hab Dank dafür. Amen. Wir setzen uns und ich darf euch an dieser Stelle einladen zu dem nächsten Teil. Das ist morgen Abend am Sonntag, da geht es um das Thema die dreifache Vereinigung und die falsche Erweckung. Komm und sei mit dabei, lade dich ein hier vor Ort oder im Livestream. Wir sehen uns, ich wünsche dir Gottes Segen. Bis dahin, Gott mit dir.